SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Katharina Borchert. Guten Abend. Heute lesen wir neue Texte aus den USA. Die Eisrazzien in Minneapolis haben zu einer Welle des Protests geführt. Auch Autorinnen, Autoren und Songschreiber reagieren. Zum Beispiel Amanda Gorman und Bruce Springsteen. Eine Explosion vor allem lyrischer Kreativität. Denn Lyrik ist ein schnelles Format. Wir schauen uns die vielen im Netz publizierten Songs und Gedichte heute mal an. Außerdem haben wir spannende Gäste in der Sendung. Zeitredakteur David Hugendick, der übers Stottern geschrieben hat, und Stefan Hertmanns aus Flandern mit seinem neuen Künstlerroman. Dies und noch viel mehr im Lesenswert-Magazin. Die Musik dazu macht das Ensemble Hermanos Gutiérrez, El Bueno y El Malo heißt ihr Album. David Hugendick ist Redakteur im Feuilleton der Zeit. Und er stottert, so wie etwa jeder Hundertste in Deutschland, sagt die Statistik. Ganz schön viel. Übers Stottern hat er nun ein Buch geschrieben. Keinen Ratgeber, sondern einen Essay, eine kulturgeschichtliche Betrachtung mit vielen eigenen Erinnerungen. Jetzt sag doch endlich, was heißt das Buch? Und darüber wollen wir heute reden. David Hugendick ist bei mir im Studio. Das freut mich sehr. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Hugendick, Sie stottern, aber Sie stottern nicht jeden Tag gleich, lese ich in Ihrem Buch. Es gibt da eher flüssige und eher unflüssige Tage. Was für ein Tag ist heute?
Also gemessen an den Wörtern, die ich heute schon gesprochen habe, würde ich sagen, es ist eher ein flüssiger Tag.
Ja.
Aber auch die unflüssigeren Tage sind nicht mehr so schlimm, wie die vielleicht mal vor 20 Jahren waren. Deswegen ist jeder Tag gemessen an dem, wie es früher war, ein flüssigerer Tag.
Wie kommt das, dass die Tage flüssiger geworden sind, dass sie also weniger stottern als früher?
Das hat natürlich mit intensiver Sprechtherapie zu tun. Also mit irgendwann hat man so eine kleine Logopädie-Karriere hinter sich. Und ich glaube, allein. Und dann hat man so einen kleinen Handwerkskasten, mit dem man dann auch mehr oder weniger eingreifen kann, wenn man merkt, dass es gleich passiert. Und je länger man es macht, desto routinierter wird man, glaube ich.
So ein Handwerkskasten, das heißt, dass man bestimmte schwierige Wörter umschifft?
Auch. Das habe ich früher, glaube ich, mehr gemacht als heute. Jetzt ist es so, dann sind das wirklich so konkrete kleine Dinge, dass man, wenn man spürt, dass man wahrscheinlich gegen einen Buchstaben anrennen wird, dass man ganz weich in ihn reingeht oder dass man eine Pause macht und absetzt und nochmal einatmet, ausatmet und dann hat nochmal versucht, dieses Wort auszusprechen. Also das wären so zwei Techniken zum Beispiel, die ich gelernt habe im Laufe meiner Logopädie-Karriere.
Ja, ja. Und so ein Radiointerview jetzt, das wird aufgenommen, alle hören zu. Ist das dann für Sie eher ein Stressfaktor, der das Stottern verschlimmert, oder hat Stress da keine Auswirkungen?
Also in diesem Fall ist es ja ganz praktisch, dass wir über ein Buch reden, in dem es um Stottern geht. Wenn ich jetzt hier sitze und einfach stottere, ist es ja okay. Das ist ja nur dann das, worum es dann auch eigentlich geht. Also deswegen stresst mich das jetzt in diesem Fall überhaupt nicht. Ansonsten auf Bühnen manchmal, wenn man so moderieren muss, dann kann es sein, dass ich das manchmal vorher sage. Aber dann merke ich, dass es eher mich beruhigt als die anderen, die das vermutlich eh schon gar nicht gestört hat. Sondern das ist dann einfach nur eher so eine Art Selbstberuhigung vielleicht.
Zum Sprechen braucht man Lippen, Gaumen, Zunge, Gaumensegel, Stimmbänder und noch ein paar andere Dinge und vor allem insgesamt rund 100 kleine Muskeln. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Das haben Sie ja alles. Anatomisch ist also alles in Ordnung, wie bei anderen Stotterern auch. Warum stottert man denn dann eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja auch kein Experte für Stottern. Ich habe das ja nur, ne? Also
Also und ich bin Sie haben darüber geschrieben.
Genau, aber ich bin ja kein, aber es ist ja kein Buch über die Physiologie des Stotterns, die tatsächlich, also auch bisher ist es noch nicht zu Ende erforscht. Also es gibt wohl die Annahme, dass es eine genetische Komponente hat, es gibt, man kann das unter gewissen sozusagen Scannern im Gehirn sichtbar machen, wie es dann aussieht, dann ist die eine Gehirnhälfte ein bisschen dunkler als die andere. Bei normal sprechenden Menschen ist beides immer so auf eine gleiche Art beleuchtet. Das heißt, es gibt wohl einen verringerten neuronalen Austausch dann zwischen den beiden Gehirnhälften. Aber das sind jetzt alles so Halbwissen, was ich da habe. Also dieses Buch handelt ja eher vom Umgang und auch so von, naja, wie man heute so sagt, wie es sich so anfühlt. Ne? So.
Ja, wie fühlt es sich denn so an?
Heute besser als früher. Also es ist früher natürlich viel stärker mit einer Scham behaftet gewesen und auch mit, dass ich jetzt viel mehr Situationen vermieden habe. Also zum Beispiel in der Schule, ich habe mich vor Referaten gefürchtet. Ich habe ungern in so Vorstellungsrunden halt meinen Namen gesagt oder auch so, wenn man so ganz alltägliche Dinge tut, irgendwo am Bahnschalter nachfragen muss, das war mir dann irgendwie unangenehm und vor allem halt die Reaktionen waren auch oft so ein bisschen, also jetzt auch manchmal nicht so schön, aber je älter ich wurde, desto leichter fühlte sich das an oder es hätte ich jetzt nicht das Buch geschrieben, hätte ich fast ein bisschen vergessen, dass ich stottere. Jetzt, also 90% der Zeit, sondern das gehört einfach dann zu mir und ich mache mir darüber nicht so große Gedanken mehr. Das war früher viel, viel stärker.
Sie sagen, dass Sie dann manchmal Ihren Namen nicht so gern gesagt haben. Sie heißen ja David mit Vornamen und das D ist auch manchmal ein bisschen eine Stolperfalle, schreiben Sie. Vokale stelle ich mir leicht vor. Also man macht einfach den Mund auf, Luft raus, A, E, I, O, U und fertig ist dann schon der Vokal. Konsonanten sind schwieriger, oder? Welche Laute sind besonders gemein?
Also ich glaube, die heißen Plosiv- und Verschlusslaute. Also die also hier das W ist immer noch das Allerschlimmste. Also, und das ist natürlich, als ich arbeite als Journalist, natürlich immer ein bisschen unglücklich, wenn man so lernt, zum Journalismus gehören die 5W-Fragen.
Sagen Sie sie einmal bitte, oder wird gemein.
Wo, wie, was, warum, wann?
Ja, und wer?
Und wer, stimmt.
Wer, genau. Mit wem und all, genau, diese Fragewörter.
Genau, und das ist natürlich unangenehm. Und das D ist auch so, das hat auch einen oberen Champions-League-Platz bei mir. Also das ist tatsächlich auch fies und das T dann auch. Und das M, das N, das sind so die, würde ich sagen, das ist oft auch saisonal. Außer dem W und dem D kann es sein, dass manchmal ein Konsonant plötzlich auftaucht hat, der schwierig ist, aber Konsonanten eigentlich immer ein größeres Problem.
In Ihrem Buch erzählen Sie auch davon, wie es ist, dann manchmal über den ersten Buchstaben nicht hinauszukommen. Das hören wir jetzt mal. Es liest Johannes Wördemann.
Ich stand in meinem Leben oft vor diesen ersten Buchstaben und viel weiter bin ich oft gar nicht erst gekommen. So sehr ich mich auch bemühte, anstrengte und mit wachsender Verzweiflung gegen sie anrannte. Das Wort dahinter konnte ich schon sehen, das lag da wie eine Verheißung, ein Goldhaufen hinter einer Panzertür, ein Club, in dem alle anderen schon tanzten, oder wie eine Gartenparty mit Lampions, Dekofackeln und Nudelsalat. Aber am Einlass bauten sich meistens diese ersten Buchstaben vor mir auf, ein Hals-Nasen-Ohren-tätowierter Türsteher. Und er sagte, vergiss es, an mir kommst du nicht vorbei. Ich muss etwa 2 Jahre alt gewesen sein, als ich gemerkt habe, dass Sprechen gar nicht so viel Spaß macht, obwohl die Erwachsenen andauernd das Gegenteil behaupteten und kaum erwarten konnten, dass man es endlich auch tut. Ständig zeigten sie auf Dinge und erklärten, wie die heißen, damit man noch ein Wort mehr kennenlernt, mit dem man die Welt und das Leben korrekt benennen kann, als sei es das Allerschönste. Das ist ein Baum, das ist ein Tisch, das ist ein Auto, das ist ein Hund, das ist Nieselregen. Das auf dem Foto ist dein Vater, das ist ein Witwenrentenbescheid. Und das bist du. Du heißt David. Und jetzt sprich mir nach. Als sei das doch ganz einfach. Als sei das doch ganz einfach. Ich defibrillierte allerdings bloß die Wörter so lange mit den Anfangsbuchstaben, bis ihre Reste endlich keuchend auferstanden, wie haarscharf dem Herztod entronnene Patienten.
Eine Passage aus Jetzt sag doch endlich was, ein Buch über das Stottern von David Hugendiek, der jetzt im Studio ist. Ja, diese W-Wörter, die sind besonders fies, das haben Sie eben auch schon erzählt und man muss sie im Journalismus ständig verwenden. Sie sind trotzdem Journalist geworden, haben sich für diesen Beruf entschieden, der ja auch ein Sprachberuf ist. Warum?
Es ist ja oft glücklicherweise nur ein Sprachberuf und kein Sprechberuf.
Ein Schreibberuf.
Ja, es ist ein Schreibberuf.
Ja.
Also ich glaube, weil mir, also jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen treu-doof, halt so schreiben immer Spaß gemacht hat. Und man sich irgendwann ja auch in einem Studium der Germanistik sich ja irgendwann auch mal entscheiden muss, was man damit so anfangen möchte. Und da boten sich dann gewisse Möglichkeiten im Journalismus für mich. Und deswegen habe ich das gemacht. Vielleicht wäre ich auch, hätten die sich die Möglichkeiten nicht geboten, vielleicht wäre ich was anderes geworden. Bibliothekar, wo man natürlich gar nicht sprechen muss eigentlich.
Oder Archivar.
Archivar. Dann immer nur so zwischen alten Büchern rumsitzen. Hätte mir auch gefallen.
Sie sind trotzdem zur Zeit gegangen, was ja kein schlechter Arbeitgeber ist. Dort sind Sie Literaturkritiker und Kulturkorrespondent und Sie schreiben, das finde ich, die schönsten Glossen des deutschen Feuilletons. Auch Ihr Buch ist sehr witzig. Vielleicht grundiert fand ich beim Lesen von so einer leichten Verzweiflung über die Grobheiten der Welt. Als ich das Buch las, dachte ich, ja, nach außen hin, da stottert David Hugendiek vielleicht, aber innen drin, da steckt eine enorme innere Eloquenz. Deswegen habe ich diese Lesepassage, die wir eben gehört haben, auch von einem Sprecher einlesen lassen, einfach um diese Eloquenz, die auch die Erzählstimme des Buches ist, um die hörbar zu machen. Wie ist das bei Ihnen mit dieser inneren und mit der äußeren Stimme, der inneren und der äußeren Sprache auch? Wie stehen die zueinander? Wie verhalten die sich zueinander?
Ich glaube, vielleicht ist es auch ein Klischee des Stotterns, dass man so mit innerlich aufgestauten Wörtern herumläuft, weil die nicht raus wollen. Ich glaube, das ist, glaube ich, aber zu viel. Ich würde sagen, inzwischen haben sich die innere und die entäußerte Sprache dann halt durchs Sprechen, glaube ich, schon eher angenähert. Also ich spreche nicht so, wie ich schreibe, das glaube ich, aber das wäre, glaube ich, auch anstrengend manchmal. Und umgekehrt ist es sicherlich auch so. Es gibt von Lessing diesen Satz, schreibe, wie du sprichst, dann schreibst du gut. Ich glaube, dass das für mich als Stotterer nicht so richtig zutrifft. Also das heißt, man muss ein bisschen anders schreiben, als man spricht. Ja.
Führen Sie eigentlich manchmal Selbstgespräche?
Die ganze Zeit.
Ach so, weil das tut eigentlich jeder. Aber Vielleicht ist es beim Stottern besonders anstrengend und dann lässt man es.
Interessant ist, dass ich glaube beim Selbstgespräch, dass ich weniger stotter als sonst.
Ah, interessant.
Also ich glaube das. Also, oder zumindest, vielleicht höre ich es auch anders, wenn kein Gegenüber da ist. Vielleicht ist es auch, dass mir das dann gar nicht mehr auffällt. Aber ich glaube, mir fällt es eh nicht mehr so stark auf, weil diese Selbstbeobachtung nicht mehr so stark ist, wie sie früher war. Also ich habe früher irgendwann angefangen, habe ich ständig gedacht, oh, jetzt hast du schon wieder und jetzt war schon wieder eine Blockade, jetzt war schon wieder. Ich habe damit irgendwann aufgehört. Ich habe dann schon auch irgendwann versucht, halt das Sprechen so ein bisschen als Komödie zu begreifen und dem mit Humor zu begegnen. Ich habe heute auf dem Weg hierher eine Rezension gelesen des Buchs, dem das alles zu lustig war. Und da habe ich dann gedacht, ja, okay, aber ich fand das interessant, auch die Erwartungen dann da dran. Ne? Also wie empfindet man das als sogenannter Betroffener? Und ich glaube, Humor ist vielleicht auch eher ungewöhnlich dann, weil man es, glaube ich, nicht erwartet.
Mhm. Was für Reaktionen mögen Sie von Menschen? Also Reaktionen aus Stottern? Sie reden jeden Tag mit Menschen, so wie wir alle, mit der Familie, mit Freunden, mit Kollegen. Und auch beim Bäcker muss man immer sagen, was man will. Wie reagieren Menschen auf Sie, wenn Sie stottern? Und welche Reaktionen mögen Sie?
Wenn die Leute mir das Gefühl geben, dass sie ganz normal mit mir sprechen, also oder sie mir ganz normal zuhören, jetzt nicht dieses übermäßig zugewandte Zuhören, da das immer so was performativ-empathisches hat, oder dieses ganz, ganz, ganz so, dass man so mit großen Augen angeguckt wird oder so, oder aber eben auch nicht dieses, dass man dann so unterbrochen wird oder dass jemand die Sätze für dich zu Ende spricht oder die Wörter, weil das ist meistens auch falsch. Also die machen dann oft auch die falschen Wörter oder so. Also einfach so, wie sie mit anderen Leuten reden. Und das würde ich sagen, ist so die freundlichste oder auch die angenehmste Reaktion. Und die kommt meistens ja auch. Also als Erwachsener zumindest. Also als Kind war es dann natürlich unter anderen Kindern, da klar, das kann man nicht erwarten. Aber so jetzt so im Alltag eines 45-Jährigen, der ich bin, erlebe ich die meiste Zeit eigentlich eher so eine freundliche Gleichgültigkeit dem gegenüber. Und das ist ja sowieso eine ganz schöne Haltung zur Welt.
Jetzt haben Sie 150 sehr witzige, auch schwarzhumorige Seiten über das Stottern geschrieben. Sie beschreiben, wie Ihre Familie mit dem stotternden Kind umging, ja, welche Therapien Sie versucht haben und auch welche Stotterer es in Literatur und Film so gibt. Welchen Effekt hatte das für Sie, das alles mal rauszuhauen?
Also das ist so ein bisschen ambivalent, würde ich sagen. Also weil auf der einen Seite, das hatte ich ja eben schon gesagt, habe ich mich ja ganz lange mit meinem Stottern gar nicht mehr beschäftigt und plötzlich hatte ich eine sehr intensive Phase wieder, mich damit zu beschäftigen und auch sich zu fragen, wie war das eigentlich damals als Kind nochmal und was hast du da so eigentlich erlebt? Und da kommt man natürlich auch an Orte, die man vielleicht gar nicht mehr so gerne sehen wollte. Andererseits habe ich mir über Jahre Dinge notiert und mir sind Dinge auch, also immer ich auch in Literatur und Film, wenn ich da auf letztlich sozusagen auf stotternde Menschen begegnet bin, dann habe ich mir das immer irgendwo notiert und da dachte so, das heißt, es war so ähnlich wie die aufgestauten oder die vermutlich aufgestauten Sätze, die man so rumträgt, wahnsinnig viel aufgestaute Beschreibungen und Assoziationen natürlich, die und das war dann ganz schön, dass die alle mal wohin konnten, ohne dass ich mich fragen musste, ob das eigentlich einen Sinn ergibt, sondern ich konnte einfach sagen, das ist ein Buch über Stottern und da geht es eben auch um das.
Genau, das kam alles mal irgendwo hin und das kam in Ihr Buch über das Stottern. Jetzt sag doch endlich, was heißt es? Es ist erschienen im Ullstein Verlag, geschrieben hat es David Hugendiek, der heute im Studio war. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Katharina Borchert und Sie können das Gespräch mit David Hugendiek natürlich auch nochmal nachhören oder weiterempfehlen. Sie finden es auf unserer Homepage swrkultur.de. Jeder kennt den Begriff ICE, das Kürzel für die US-amerikanische Behörde Immigration and Customs Enforcement. Die Behörde ICE jagt Einwanderer, die keine Aufenthaltserlaubnis haben. Aktuell muss die Behörde landesweit eine Quote von mindestens 3000 Inhaftierungen pro Tag erfüllen. Entsprechend groß ist der Druck, wahllos zuzugreifen. Die oft maskierten Beamten sind in allen 50 Bundesstaaten aktiv. In letzter Zeit aber steht insbesondere die Stadt Minneapolis in Minnesota im Fokus. Oben im Norden an den großen Seen. Minnesota gilt als besonders liberal, das mögen Konservative nicht. Außerdem heißt der Gouverneur Tim Walz und der trat bei den letzten Wahlen zusammen mit Kamala Harris gegen Donald Trump an und letzterer ist ja bekanntlich nachtragend. Hinzu kommt, dass in Minnesota der Großteil an Immigranten aus Somalia lebt. Während der Pandemie hat eine kriminelle Gruppe, die vornehmlich aus Somalis bestand, den Staat um mehrere hundert Millionen Dollar Fördergelder betrogen. Ein Betrugsfall von wirklich unfassbarem Ausmaß. Deswegen nennt Donald Trump nun allerdings alle Somalier in den USA Garbage, Müll. Übrigens auch die Kongressabgeordnete Ilhan Omar. Im Kongress vertritt sie den Bundesstaat, Sie ahnen es, Minnesota. So, das war jetzt lang. Für den nächsten Beitrag ist es aber gut zu wissen, warum ausgerechnet Minnesota von ICE-Beamten derartig heimgesucht wird. Die Razzien führten zu viel Protest, auch unter Autorinnen und Autoren. Unzählige Gedichte und Songs sind in den letzten Wochen entstanden. Eine literarische Explosion. Ulrich Rüdenauer hat die Minneapolis-Texte im Netz aufgespürt.
Bertolt Brecht schrieb mal in einem Gedicht, dass die Begeisterung des Dichters über den blühenden Apfelbaum in brisanten Zeiten notgedrungen zurückstehen müsse. Dann brauche es politische Lyrik und kein L'art pour l'art. Das war im Jahr 1939, zur Zeit des Nationalsozialismus. In den USA fühlen sich aktuell viele an den deutschen Faschismus erinnert. Immer häufiger skandieren Demonstranten Faschist, Nazi oder Gestapo, wenn sie Eisbeamten bei ihren Razzien erleben. Angesichts der zunehmenden Zertrümmerung des Rechtsstaats in den Vereinigten Staaten wacht nun auch die Kunstwelt aus einem unruhigen Schlaf auf. Museen in Minneapolis schließen aus Solidarität mit Einwanderern und Demonstrierenden. Birchbark Books, der Buchladen der Schriftstellerin Louise Erdrich, schloss während der großen Protestdemo und lud Kinder aus der Nachbarschaft zum Spielen in sicherem Umfeld ein. Dichterinnen und Dichter melden sich zu Wort. Am prominentesten Amanda Gorman, die auf die Anfang Januar ermordete Nicole Rennie Good einen kämpferischen Nachruf verfasste. Vorgetragen auf ihrem eigenen Instagram-Kanal.
They say she is no more. That there her absence roars, blood blown like a rose, iced wheels flinched and froze, now bare riot of candles.
Man sagt, Rennie Good sei nicht mehr da. Wo sie getötet wurde, sieht man nun einen nackten Aufruhr von Kerzen und die dunkle Wut von Blumen. Ein simples Gedicht mit eingängigen, nicht allzu subtilen Bildern. Es spricht von einer Betroffenheit, die sich mitteilen will. Es soll Trost spenden. Nicht zuletzt hat es appellativen Charakter. Es will die Menschen zum Handeln bringen.
Change is only possible in all the greater, when the labor and bitter anger of our neighbors is moved by the love and better angels of our nature.
Veränderung sei nur möglich, wenn sie durch Liebe bewegt werde. Das Gegenprogramm zum Racheengel Donald Trump. Die letzte Zeile, Better Angels of Our Nature, zitiert Abraham Lincolns erste Inaugurationsrede aus dem Jahr 1861. Es sind große, ja auch pathetische Worte, die auf ein besseres Amerika abzielen. Gorman wurde berühmt, als sie bei Joe Bidens Vereidigungsfeier sprach. Seither wird sie millionenfach gelesen und gehört. In einem Interview mit dem National Public Radio sagte die afroamerikanische Autorin, befragt zu ihrem Poem for Rennie Good,
Das Volk ist die Macht, und das war schon immer so. Ich denke, die Bewegungen und Proteste, die wir derzeit erleben, sind ein Beweis dafür, dass echte Veränderungen möglich sind, wenn wir uns auf unsere gemeinsamen Werte besinnen und zusammenhalten. Die Macht liegt also darin, wie sehr wir einander lieben können und wie leidenschaftlich wir füreinander einstehen, wenn einer von uns zu Fall kommt.
Amanda Gorman steht nicht alleine. Etliche Gedichte, Texte, Essays entstehen in diesen Tagen. Der Autor Charles Baxter schreibt im Magazin Literary Hub, dass es vielleicht merkwürdig klinge, aber dass man genau jetzt mehr Gedichte brauche. Er erinnert an die Vietnam-Proteste 1968 in Minneapolis, wo die Dichter Robert Creeley, Ed Sanders oder Robert Bly vor den Demonstrierenden ihre Texte lasen. Aktuell gehört der Lyriker Michael Bassett zu jenen, die aktiv werden. Sein Poem »From Minneapolis in January« endet programmatisch mit der Zeile »Unser Albtraum ist das Erwachen«. Schon letztes Jahr hat die Dichterin Janada Patrice ihr »Ritual How to Love Minneapolis Again« veröffentlicht, aber in diesen Tagen wird es immer wieder zitiert, vor allem jene Zeilen.
»That we were neighbors who traded plates of food with foil blanketing them, so we could all taste where we was from. Vietnam, Ethiopia, Chicago, Laos«, Red Lake, Mexico, Trinidad, Somalia, Mississippi, Ecuador, Liberia, Eritrea, Palestine, Bedote. They wouldn't understand that it isn't cold here all the time. Deep, deep, deep down inside that something here is quite warm.
In Minneapolis ist es nicht immer kalt. Ganz tief drin gibt es eine große Wärme. Von der Wärme, die solidarisches Handeln erzeugt, sprechen immer wieder die Gedichte von Amanda Gorman. Sie hat nach der Ermordung von Alex Pretty einen weiteren Text verfasst, der die Schüsse der Eisbeamten Exekution nennt.
Our own country shooting us in the back isn't just brutality. It's jarring betrayal, not enforcement, but execution.
Verbinden sich eindringliche Texte mit Musik, ist der Effekt noch ein bisschen größer. Der Folksänger Woody Guthrie spielte in den 1940er Jahren auf einer Gitarre, auf der stand »This machine kills fascists«. Diese Maschine tötet Faschisten. Kunst hat Kraft und sie wird noch immer gefürchtet. Kein Wunder also, dass auch das Book Banning in den USA um sich greift. Etliche Musikerinnen und Musiker haben sich in den letzten Wochen zu Wort gemeldet. Joan Baez zum Beispiel. Gitarrist Tom Morello von Rage Against the Machine hat ein Minnesota-Benefizkonzert organisiert. Und vor wenigen Tagen erschien ein neuer Song des Briten Billy Bragg, eines großen Verehrers Woody Guthries. Der Titel City of Heroes.
The ghost of Martin Niemöller haunts the halls of history. When they came for the communists, he said it's nothing to do with me.
Billy Bragg singt von dem zunächst von den Nazis begeisterten Pfarrer Martin Niemöller, der zu spät erkannte, welchem Regime er da aufgesessen war. Die Menschen in Minneapolis aber wüssten es besser. Denn hier lebe man in einer Stadt der Helden. Da habe man seine Lektion gelernt. Wenn die Eispolizei gegen Immigranten, Geflüchtete, Fünfjährige oder die Nachbarschaft vorgehe, biete man ihr die Stirn.
I got in their face. When they came for the refugees, I got in their face. When they came for the five-year-olds, I got in their face.
Am wirkungsvollsten aber ist wohl ein Lied, das der Boss in seinem unermüdlichen Kampf fürs Gute und gegen King Trump gerade in den Ring geworfen hat. Bruce Springsteens Streets of Minneapolis trifft einen Nerv. Und die Anspielung auf eines seiner berühmtesten Stücke, Streets of Philadelphia, ist natürlich kein Zufall. Ein Song für Alex Pretty und Renee Good. Vielleicht das Comeback des guten alten Protestsongs, der allerdings nie weg war. Nur eben in anderen Formen in der afroamerikanischen Community gepflegt wurde. Springsteens Lied ist auch eine Hymne gegen die Gewalt der Regierung. Vielleicht markiert es die Wende im Kampf gegen den autokratischen Kurs Donald Trumps.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice. Neath an occupier's boots, King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. And his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold
but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of
ice out now,
our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Streets of Minneapolis von Bruce Springsteen. Auf der Straße rumfahren und ausspähen, wer eine verdächtige Hautfarbe hat, das ist eigentlich eine sehr altmodische Art, Menschen zu belästigen. So gehen aktuell aber viele ICE-Agenten vor. Digital gibt es längst sehr viel mehr Möglichkeiten, Menschen gezielt zu observieren. Deswegen ist es vielleicht kein Zufall, dass ausgerechnet eine Autorin wie Leila Lalami darüber schreibt. Schließlich lebt sie in den USA, stammt aber aus Marokko. Das Dream Hotel heißt ihr neuer Roman und darin werden sogar Träume gescannt. Claudia Kramacek weiß mehr.
Womöglich begreifen wir alle erst jetzt und natürlich viel zu spät das Ausmaß, mit dem die großen Tech-Firmen von unserem Leben Besitz ergriffen haben. Gerade deshalb kommt der neue Roman von Leila Lalami genau zur rechten Zeit. Er entwirft eine dunkle Zukunftsvision, die der Gegenwart erschreckend ähnelt. In dieser Zukunft, wir sind in Amerika, stellt ein Unternehmen namens DreamCloud Hirnimplantate her, die besseren Schlaf versprechen, insgeheim aber Traumdaten sammeln, die darüber mitbestimmen, ob die sogenannte Risikobewertungsbehörde Individuen für Gefahrenträger hält. Wer als Risikofaktor gilt, wird kurzerhand in eines von mehreren Auffanglagern verfrachtet. Diese werden wiederum von einem privaten Unternehmen namens SafeX betrieben, welches die Inhaftierten zugleich als billige Arbeitskräfte an andere Unternehmen vermietet. Auch Sarah Hussein, die Protagonistin in Dream Hotel, gerät auf einem Rückflug von einer Konferenz in London in die Fänge dieses Systems.
Als man sie an ihrem ersten Tag zu ihrer Pritsche brachte, wurde ihr vom Gestank des Bodenputzmittels übel. Sie zog und zerrte am Fenster, dass die Knöchel weiß anliefen, und begriff erst nach einiger Zeit, dass es zugeschweißt war.
Wenn wir der zweifachen Mutter, die bis dahin als Wissenschaftlerin im Getty Museum in Los Angeles gearbeitet hat, zum ersten Mal begegnen, wartet sie im Madison-Internierungslager bereits seit einem Jahr auf ihre Freilassung. Immer wieder wird diese verzögert. Denn die Regeln in diesen Lagern ändern sich täglich und nach Belieben derer, die dort das Sagen haben. Und obwohl die Insassen rund um die Uhr durch Kameras, Audioaufzeichnungsgeräte und ihre Dreamsaver überwacht werden, dürfen sie das Wort Gefängnis nicht verwenden. Überhaupt sind sie gezwungen, das Spiel mitzuspielen. Jeder Protest erhöht einzig den eigenen Risikofaktor. Sarahs Anwalt rät ihr, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten.
Was hat sie in den letzten Monaten in der Einbehaltung gelernt? Dass sie sich dem System, ganz gleich wie ungerecht es ist, unterwerfen muss, um zu beweisen, dass sie es verdient hat, nicht mehr von ihm kontrolliert zu werden.
Leila Lalami zeigt dabei mit schmerzlicher Deutlichkeit, wie sich ein solches KI-basiertes System bis tief in die seelische DNA all jener auswirkt, die damit konfrontiert sind. Sarah etwa beginnt an sich selbst zu zweifeln. Vielleicht kennt der Algorithmus sie am Ende doch besser als sie sich selbst. Und noch etwas macht die Autorin beängstigend klar. Das ist die Lüge der Neutralität von KI-gesteuerten staatlichen Systemen. Sarah, die selbst marokkanischer Abstammung ist und eine Frau mit dunkler Hautfarbe, kontrastiert diese mehr mit der rassistischen Diskriminierung, die bereits ihre Einwanderereltern bei jeder US-Flughafenkontrolle erfahren haben. Wer für sich einsteht, hat in diesem System verloren.
Ausreißer sind per Definition unkalkulierbar und damit nicht profitabel. Ihre Handlungen weichen ab, ihre Vorstellungen befremden. Ihr Leben wird zu einem einzigen Regelverstoß. Sie sind kriminell.
Immer wieder ruft die Lektüre ein körperlich fast unerträgliches Gefühl von Ohnmacht und Widerwillen hervor. Gefühle, mit denen auch Sarah immer stärker ringt. Mehr und mehr denkt sie deshalb an Widerstand, mehr und mehr sucht sie Komplizinnen, wissend, dass Gemeinschaft sie stärken und schwächen kann. Leila Lalami zeichnet mit Dream Hotel insofern ein düsteres, da absolut realitätsnahes Bild davon, wie die Herrschaft der Tech-Daten uns selbst in die Falle lockt. Aber ihr Roman handelt auch vom sich Verbünden und von der Kraft der Gemeinschaft. Dream Hotel, von Michaela Grabinger in ein so geschmeidiges wie fesselndes Deutsch übertragen, ist somit warnender Weckruf und zugleich ein ermutigender Aufruf an uns alle.
Das Dream Hotel von Leila Lalami, aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger, erschienen im Verlag Kein und Aber. Sie hörten eine Rezension von Claudia Kramacek. Was lesen Autorinnen und Autoren? Danach erkundigen wir uns im Lesenswert-Magazin ja auch immer mal wieder. Kürzlich hatte ich eine Veranstaltung mit Heinrich Steinfest im Literaturhaus Stuttgart. Und da erzählte er, dass er eigentlich am liebsten seine österreichischen Landsleute lese. Nach der Veranstaltung holten wir unsere Sachen aus dem Hinterzimmer und da habe ich nochmal nachgehakt und gefragt, welches Buch denn nun ganz konkret sein Lieblingsbuch sei. Und da sagte er dies.
Ja, mein Name ist Heinrich Steinfest. Ich bin ein in Australien geborener, in Wien aufgewachsener österreichischer Schriftsteller, der nach 25 Jahren in Stuttgart nun im Odenwald nahe Heidelberg lebt und arbeitet. Ich habe den Thomas Bernhard mitgebracht, Alte Meister aus dem Jahre 1985, eins der Bücher, die für mich bedeutend waren, bevor ich mit dem Schreiben begonnen habe, die dann aber auch wegweisend für mich waren, als ich begonnen habe, mein eigenes Zeug zu verfassen. Alte Meister spielt im Kunsthistorischen Museum in Wien, im fiktiven Bordone-Saal, vor dem tatsächlich existierenden Tintoretto-Gemälde Weißbärtiger Mann. Drei Personen, wie immer bei Bernhard, wenig Personal, aber große Intensität und ein wunderbares Geschimpfe über Österreich und die Kunst. Das ist ein Musikstück. Das muss man, glaube ich, auch wirklich als Musikstück lesen. Bei allem Konkreten, das sich eben auf die Kunstkritik und auf die Österreich und die Gesellschaftskritik bezieht, ist es aber letztlich einfach ein wunderbar komisches, witziges, schwarzes Klagelied. Thomas Bernhard hat mich wesentlich dadurch beeinflusst, dass ich hier eigentlich das erste Mal einen modernen Autor gelesen habe, wo ich wirklich meinte, er hat einen vollkommen eigenständigen Duktus. Also wie man in der Malerei vielleicht sagt, ich erkenne an einem einzigen Pinselstrich, wer das gemalt hat, so ist es mir bei Thomas Bernhard gegangen. Also das hat bei mir den Ehrgeiz entfacht, es auch zu schaffen, einen Absatz zu schreiben und egal, ob man dann sagt, ich mag das oder ich mag es nicht, aber ich weiß ganz genau, das ist der Steinfest. Ja. Das hat mich sehr inspiriert, neben all der überirdischen Qualität seiner Texte.
Musik. Sie hörten eine kleine Stegreif-Laudatio von Heinrich Steinfest. Mit ihm sprach ich neulich im Literaturhaus Stuttgart über seinen neuen Roman »Das schwarze Manuskript«. Das Gespräch ist online noch nachzuhören. Hier empfahl Heinrich Steinfest nun Thomas Bernhards Roman »Alte Meister«, ein moderner Klassiker, nach wie vor erhältlich bei Suhrkamp als gebundenes Buch und auch als Taschenbuch. Und mit Kunst und alten Meistern geht es gleich auch weiter, im Gespräch mit dem flämischen Autor Stefan Hertmans. Geschichte einer Freundschaft, die erzählt der Flame Stefan Hertmans in seinem neuen Roman Dios. Und wer beim Stichwort Flandern direkt Malerei assoziiert, ist schon auf der richtigen Spur. Denn Anton, der Erzähler, ist Kunsthistoriker und sein Herzensfreund Dios ist Künstler. Die beiden lernen sich an der Uni kennen, wo Anton schon lehrt und Dios noch studiert. Ein Roman also über Kunst und über Künstler. Stefan Hertmans ist jetzt bei mir im Studio. Wie schön. Guten Tag, Herr Hertmans.
Guten Tag, Frau Borkert.
Ja, Herr Hertmans, Sie hatten vor einigen Tagen eine Lesung in der Berliner Gemäldegalerie, denn die präsentiert augenblicklich eine Hommage an den venezianischen Renaissancemaler Vittore Carpaccio. Die Gemäldegalerie besitzt zwei Gemälde von Carpaccio, einmal die Weihe des heiligen Stephanus und auch die Grabbereitung Christi. Diese Grabbereitung Christi, die wurde frisch restauriert und wird daher jetzt deutlich aufgehellt präsentiert. Carpaccio spielt auch in Ihrem neuen Roman eine Rolle, wir kommen gleich drauf. Sie waren ja in der Ausstellung. Welchen Eindruck haben diese beiden Bilder auf Sie gemacht?
Ja, ist für mich immer ganz feierlich, um Carpaccios zu sehen. Carpaccio spielt auch eine große Rolle im Roman Dios. Und ich habe viel gereist, um mich die überall auf der Welt zerstreute Carpaccio anzusehen. Dazu kommt natürlich, dass für mich als Flame, er ist der erste Venezianer, der pinselt in die große, klare Linie der Flammen. Er hatte das gelernt von Van Eyck, von Rogier von der Weyden. Vielleicht hat er sich Bruegels angesehen, weil auch bei ihm die Hintergründe sehr, sehr exotisch sind und so weiter. Also es hat mir eine große Freude bereitet, das wiederzusehen, so schön restauriert jetzt.
In Ihrem neuen Roman Dios gibt Erzähler Anton auch eine Carpaccio-Vorlesung. Zu Anfang ist er Anfang 30, schreibt eine Dissertation und gibt eben erste Vorlesungen. Dios, sein Freund, ist Anfang Mitte 20 und Student. Und das Ganze findet in einem flämischen Provinzort statt, schreiben Sie. Das ist natürlich Gent, Ihre Heimatstadt. Ganz so provinziell ist Gent aber gar nicht. Die Gebrüder Van Eyck haben Sie schon genannt. Ne? Gent ist wichtig für die Kunstgeschichte.
Ja, ja, damals sicher. Und ich muss sagen, natürlich die große Geschichte der Flammen in Zeiten der Hansestädte zum Beispiel, das war glorious. Das war sehr groß. Auch die deutschen Kaufleute, die kamen zu Brügge und Gent und die flämelten aus Snobismus. Ich flämle, weil mein Deutsch nicht so gut ist. Das ist anders. Also, wenn wir reden über die Größe von flämischer Kultur, das ist Mittelalter, Renaissance und danach jetzt wieder. Die Kunstszene in Flandern ist merkwürdig intensiv. Die Theaterleute, wie muss ich das sagen, die Regisseure und so weiter, sind auf alle Bühnen der Welt. Ein Jan Laubers, an Theresa de Keersmarke von Tanz ist sozusagen unsere Pina Bausch. Und Literatur auch. Und man kann sagen, Flandern hat seine kulturelle Intensivität zurückgefunden. Das sicher, ja.
Gute Nachrichten für uns, ja. Bevor wir tiefer in den Roman einsteigen, hören wir einmal eine kleine Passage daraus und erfahren dabei, wie sich Anton und Dios kennenlernten und bekommen auch einen Eindruck von dem Erzählton. Würden Sie uns die Passage vorlesen, Herr Hermanns? Ja.
Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, wie Dios an meiner Haustür klingelte. Ich wohnte damals in der Altstadt eines Provinzorts. Meine Freundin Nuka öffnete die Tür. Ich saß im oberen Stockwerk und arbeitete an meiner Dissertation. Sie wusste, dass ich nicht gestört werden wollte, umso mehr, weil ich zu jener Zeit nicht besonders gut vorankam. Sie rief mich mit den Worten herunter, dass einer von meinen Studenten vor der Tür stehe. Als ich durch den langen, schmalen Gang zur Tür kam, sah ich einen jungen Mann, pechschwarzes Haar umgab seinen Kopf wie ein dunkler Strahlenkranz. Die obersten Knöpfe seines kragenlosen weißen Hemds waren offen, eine Goldkette glitzerte im Brusthaar. Er sah zugleich abgerissen und elegant aus, ein Kleinkrimineller mit der Haltung eines Aristokratensohns. Er war wohl kaum älter als 20. Ich erkannte in ihm sofort den Studenten, der in meiner Vorlesung über den Maler Vittorio Carpaccio einmal gerufen hatte, er könne Hunde viel besser malen als der Venezianer, dessen Hunde aussehen wie Scheißhaufen. Der ganze Hörsaal verstummte erschrocken, bevor er sich vereinzelt ein Kichern regte. Als ich die Akademie verließ, sah ich mich um, konnte Dius aber nirgendwo entdecken. Nun aber hatte Nuka diesem noblen Unbekannten unsere Haustür gastfreundlich geöffnet, der jetzt mit einem etwas provokanten Grinsen vor mir stand und sagte, »Darf ich reinkommen? Ich habe eine Überraschung für Sie.«
Danke, Stefan Hertmanns. Ja, Dius steht vor der Tür, der Student, bei seinem Dozenten und bietet ihm an, draußen auf dem Land ein Haus zum Arbeiten mit ihm zu teilen. Dius kann dort seine Bilder malen und später auch seine Möbel herstellen. Und Anton kann seine kunsthistorischen Texte schreiben. Das ist eigentlich eine sehr schöne Ateliersituation für zwei junge Männer. Sie beschreiben Dius hier als Kleinkriminellen mit der Haltung eines Aristokratensohns und auch als noblen Unbekannten. Was zeichnet diesen Dius aus?
Ja, man muss damit rechnen, dass es natürlich auf Deutsch ein anderes Wort gibt. Im Niederländisch sage ich ein Straatschoffie. Ein Schoffie, das ist eigentlich ein jiddisches Wort. Es gibt viel jiddische Wörter im Amsterdam-Dialekt. Das ist nicht ein Kleinkrimineller, aber es ist nur ein, sagen wir, ein sympathischer Kerl, der hier und dort etwas stiehlt oder so etwas, aber der doch ein sympathischer Junge ist auf der Straße.
Ja, Schroffi ist wie Schuft, aber niedlicher, vielleicht ein Eckensteher.
Ein kleiner Schuft, wenn man das sagt, ein kleiner Schuft, hat es etwas Affektives auch.
Ja.
Das ist es eigentlich. Und das heißt, das ist ein Junge, der sofort seinen Dozent Anton fasziniert. Weil Anton hat sehr viel Empathie und Dius hat sehr viel Energie. Und die beiden finden einander. Also es hat mich die Gelegenheit gegeben, zu studieren, was eigentlich Freundschaft innehält. Und ich habe natürlich damals bei den vielen Philosophen, die darüber reden, die haben fast alle über Freundschaft geschrieben. Von Plato über Aristoteles, eben Augustinus, bis Kant und Derrida. Natürlich in deutscher Literatur Schiller, Hölderlin. Und es gibt sehr viele interessante Seiten an, was Freundschaft philosophisch eigentlich meint.
Genau, es ist ein Roman über Freundschaft und es ist auch gleichzeitig ein Klagelied, denn Dius wird sterben, das wissen wir schon relativ früh am Anfang, also verraten wir jetzt nicht zu viel. Dius wird sterben in Italien, es ist ein Roman, der enge Verbindungen auch nach Italien hat, auf vielen verschiedenen Ebenen, von Carpaccio hatten wir schon gesprochen, von der Kunst, aber eben auch in den Lebensläufen dieser beiden Männer. Dius, das klingt so ein bisschen wie Deus, klingt ein bisschen wie Gott, es ist aber auch eine Abkürzung des Namens Egidius, Dius de Blaser, das ist Dius voller und auch irgendwie schön flämischer Name, finde ich. Wenn man sich mit flämischer Literatur befasst, dann denkt man auch an das frühneuzeitliche Egidius-Lied. Das kennen Sie auch.
Ja, genau. Natürlich, alle flämische Kinder mussten das auswendig lernen. Die erste Strophe geht so. Egidius, wo bist du bleven? Mi langt na die Geselle min. Du kochst die dood en liet miet leven. Also, Egidius, wo bist du? Du bist gestorben. Was muss ich jetzt mit meinem Leben? Das waren wahrscheinlich zwei Ritter. Es ist eine der schönsten ersten Zeugnisse von tiefe ritterliche Freundschaft. Daher natürlich das in meinem Buch, wo es ziemlich Ironie gibt auch, der Ritter von Carpaccio eine Rolle spielt. Können Männer heutzutage mit all dem toxischen Machismo, können Männer noch ritterlich sein? Und dabei kommt natürlich, dass diese zwei Männer irgendwo auf der Suche sind nach, was man damals erhaben nannte in der Kunst. Sind wir zu ironisch, zu zynisch, zu skeptisch, zu sarkastisch geworden? um es uns selbst noch zuzulassen, so tief bewegt zu sein durch Kunst, als Divus und Anton das sind. Das ist, was die zwei sehr verschiedene Männer miteinander stark verbunden hat, dass die beiden dieselbe tiefe Bewegtheit für das ästhetische Leben haben. Ästhetische Erziehung spielt eine Rolle im Buch. Postmodern sozusagen, aber doch, das hat seine Wurzel in der Renaissance und früher in alles, was mit Transzendenz von Kunstleben zu tun hat.
Ja, in der Tat, beide suchen nach dem Erhabenen, Dius in der Kunst, Anton eher in seinen Reflexionen. Über das Erhabene wird heutzutage nicht mehr so viel gesprochen. Diese Erfahrung von etwas Höherem, etwas Heiligem, das sich aus dem Irdischen erhebt. Anton ist ungemein gebildet, er ist Dozent, ne, und dieses enorme Wissen aus der Philosophie, aus der Kunst- und Musikgeschichte fließt auch unablässig in den Roman ein. Manchmal hatte ich das Gefühl, er verliert sich in seinen Zitaten und Reflexionen und verpasst ein bisschen sein eigenes Leben. Er wirkt auch manchmal sehr unsicher. Ist Anton ein unsicherer Charakter?
Ja, unbedingt. Dius ist ein sicherer Charakter.
Es ein Kraftprotz
ein
auch.
Kraft, ja. Und Anton ist der Zögerer, weil er zu verfeinert ist, zu intellektuell, zu empfindlich ist. Und er verpasst auch seine große Liebe. Es ist nur nach 20 Jahren, dass er diese Frau zurücksehen will. Und dann ist die Frau Lys, die das Initiativ nimmt. Nicht er. Und am Ende akzeptiert sie, dass er nur ist, was er ist. Er ist ein sehr schöner Mensch, aber ist so verletzlich, dass er sich hinziehen lässt durch alles. Und ich möchte nicht unbedingt ein ironisches Porträt von empfindlich intellektuellen Leuten machen. Es gibt natürlich ein wenig Selbstspott drin. Aber ich bin doch nicht solch ein Zögerer als Anton. Anders hätte ich das Buch nicht geschrieben. Es gibt auch einen Dius in mir, der es wagt, kopfüber, um solch etwas zu tun, ein Buch zu schreiben über solch eine erhabene Freundschaft. Aber ich glaube, dass der Schriftsteller immer Themen wählen muss von das, was mangelt in unserer Zeit. Es gibt sehr viele Schriftsteller, die suchen nach, was sind die Themen, worüber jedermann spricht, darüber muss ich schreiben. Bei mir ist es das Gegenteil. Ich spüre nach Spuren, von was wir vergessen sind.
Viel aktuelle Kunst drin, aber eben auch sehr viel alte Kunst. Anton und Dius lieben insbesondere die Renaissance, ihre Musik, aber eben auch ihre Gemälde. Dazu gehört eben auch Vittore Carpaccio, über den wir schon gesprochen haben. Die Renaissance ist den beiden jungen Männern ein Ideal. Und trotzdem ist dies auch ein ganz und gar zeitgenössischer Roman über Kunst, oder?
Ja, unbedingt. Es ist, wie Anton in seinem Kurs sagt zu seinen Studenten, alle Kunst ist zeitgenössisch. Wir begeben uns in einen Raum der Imagination, wo ein Bronzino, ein Pontormo, ein Carpaccio unsere Zeitgenossen sind. Und da kann er eben in einer Vorlesung kann er reden über die Wiener Aktionisten oder Rembrandt. Weil für ihn im Raum der Kunst eintreten, heißt im Raum der Imagination der Bilder eintreten. Und da ist alles zeitgenössisch. Das heißt, dass natürlich das Durcheinander wirbelt im Roman. Zeitgenössische und alte Künstler.
Also Kunst ist ein ewiges Jetzt, ist immer aktuell.
Ist ja, Sie sagen es viel schöner als ich. Es ist ein ewiges Jetzt, das ist bestimmt, ja.
Und das kann man nachlesen im neuen Kunstroman, Künstlerroman auch von Stefan Hertmans. Herr Hertmans, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Dius heißt ihr neuer Roman. Ira Wilhelm hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt. Erschienen ist er im Diogenes Verlag. Und die Hommage an Vittore Carpaccio, die ist noch zu sehen bis zum 6. April in der Gemäldegalerie Berlin. Mein Name ist Katharina Borchert. Dieses Gespräch habe ich voraufgezeichnet. Für diese Sendung musste ich es ein wenig kürzen. Auf unserer Homepage aber finden Sie es in voller Länge. swrkultur.de Das war das Lesenswert-Magazin am 8. Februar. Heute war David Hugendick zu Gast in der Sendung. Jetzt sag doch endlich was, heißt sein Buch über das Stottern. Erschienen ist es bei Ullstein. Außerdem hörten wir aktuelle Texte zu Minneapolis. Und wir lasen Leila Lalamis Roman Das Dream Hotel, Verlag Kein und Aber. Der Autor Heinrich Steinfest empfahl Thomas Bernhards Alte Meister, Surkamp. Und zum Schluss hörten wir Stefan Hertmans, der mit Dius ebenfalls einen Kunstroman geschrieben hat, erschienen bei Diogenes. Alle Beiträge und die ganze Sendung finden Sie zum Nachhören auf unserer Homepage und in der ARD-Audiothek. Die Musik kam heute vom Album El Bueno y el Malo vom Schweizer Ensemble Hermanos Gutierrez. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt. Gleich ist es 18 Uhr, dann laufen hier zuerst die Nachrichten und danach unser Hörspiel am Sonntag. Ab heute senden wir eine vierteilige Hörspielbearbeitung von Umberto Ecos Roman Baudolino. Teil 1 heißt Quod Principi placuit legis, habet vigorem, also sinngemäß, was dem Herrscher gefällt, ist Gesetz. Goldene Regel des Absolutismus, dem wir heute ja auch wieder zunehmend begegnen.